Fotopodcast.
Herzlich willkommen zum Fotopodcast, Folge 9. Diesmal in kleinerer Besetzung und zwar heute mit dem Michael aus dem fernen Lande. Michael, wo bist du gerade?
Ja, grüß Gott, ich sitze gerade im schönen St. Michael im Lungau im Salzburger Land, Österreich.
Da sind immer ein paar Aussetzer drin, aber das liegt eben daran, dass wir uns gerade über Skype unterhalten und das darüber aufzeichnen. Ja, St. Michael, ist klar.
Ja, Michael ist halt hin, die werden hier gesammelt und hergestellt. Letzteres weniger.
Was machst du dort?
Urlaub? Ja, ich habe das große Glück, im kleinen Familienkreis hier einen schönen Skiurlaub in den gut verschneiten Bergen verbringen zu dürfen.
Und Schnee ist gut?
Ja, Schnee ist super. Es hat heute frisch geschneit.
Schon wieder weg.
Michael? Ja, gut, das hat super. Die ganze Zeit haben wir gequatscht und jetzt haben wir die Störungen drin. Ich sage, der Schnee ist super. Also es hat heute den ganzen Tag über geschneit, ca. 20 cm Neuschnee. Allerdings dabei bewölkt. Morgen ist es wieder sonnig. Das heißt, auf uns warten herrliche Verhältnisse.
Das hört sich prima an.
Ja, gell, da können
wir. Ja, da will ich jetzt auch gerne. Ja, der Stefan kann leider heute auch nicht bei uns sein. Der sitzt zu Hause oder liegt zu Hause im Bett und ist erkältet. Hat irgendwie die Grippe. Also von hier aus gute Besserung, Stefan, dass du bald wieder fit bist. Ja, was erwartet uns heute, beziehungsweise euch heute? Unsere Themen sind wieder mal die Bildkomposition und da geht es heute um die Farben. Da haben wir einen netten Tipp für euch. Digitale Bilderrahmen. Tiere im Fotostudio. Da hatte ich eine ganz nette Geschichte gehabt, wo ich ein bisschen was berichten möchte. Und wir haben wieder einen Foto-Location-Tipp. Ja, steigen wir gleich ein mit dem ersten Thema. Bildkomposition, das Thema Farben. Oftmals neigt man dazu, sehr viel Farben in das Bild zu bringen. Also gerade wenn man sich selber ein Bild gestaltet, irgendwie sich so ein kleines Arrangement macht oder irgendwo draußen unterwegs ist, merkt man es spätestens dann, wenn man das Bild irgendwo an die Wand hängt. Wenn man dann merkt, oh je, das ist ein bisschen arg bunt oder so und dann...
Wenn dann die Farben so praktisch ins Gesicht springen, gell?
Genau. Kann auch nett sein. Kann auch nett sein. Aber wir möchten mal den Tipp geben, vielleicht dahingehend ein bisschen minimalistischer zu werden. Und zwar hilft hierbei zum einen erstmal der Farbkreis, dass man sich den zur Hilfe nimmt und den noch ein bisschen näher sich betrachtet. Wie liegen die Farben? Wie stehen die Farben zueinander, welche, wo gibt es Harmonien und das brechen wir vielleicht auch nochmal in der anderen Folge genauer aus. Aber zunächst einmal unser Tipp, versucht maximal 3 Farben abzubilden. Das klingt jetzt erstmal ziemlich schwierig, aber wenn ihr unterwegs seid, zum Beispiel irgendwo auf einer Wiese oder sucht euch einfach mal Gegebenheiten, wo ihr wirklich tatsächlich auf dem Bild nur 3 Farben vorfindet.
Jetzt der blaue Himmel zum Beispiel und die grüne Wiese und dann gegebenenfalls die rote Telefonzelle, die zwischen den beiden steht. Ne?
Genau. Das setzt schon voraus, dass man sich irgendwo in Großbritannien befindet.
Und auch da gibt es
selten Telefonzelle. Mir hat neulich jemand erzählt, dass er sich so ein Ding irgendwie kaufen wollte und Karten stellen will.
Na ja, gut, okay.
Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Zum einen, wie gesagt, ladet euch erstmal irgendwie so einen Farbkreis runter. Den kriegt man ja über Google eigentlich ganz einfach.
Ja, du könnt aber auch einen im Blog finden, dann ist es doch leichter.
Ja, es gibt auch so nette Drehscheiben, wo man sich einfach dann auch nochmal mit den, ich habe jetzt gerade hier zum Beispiel so eine vor mir liegen, gibt es im Kunstbedarf. Die haben einfach so schon diese Harmonien mit drauf, die ich jetzt gleich erklären möchte. Und da kann man dann auch einfach mal so ein bisschen drehen und gucken und was könnte man sich jetzt so zusammenstellen, welche Farben will man haben und welche passen dazu. Also es ist ganz nett, um sich so ein bisschen mal damit zu befassen. Macht wirklich Sinn. Ja, als erstes könnte man zum Beispiel ein Arrangement wählen, in dem man analoge Farben wählt. Analoge Farben sind die Farben, die auf dem Farbkreis direkt nebeneinander liegen. Das bedeutet, wenn wir die Farbe Gelb nehmen, könnte man als zweite Farbe Orange und als dritte Farbe Grün auswählen. Dann haben wir einen Begriff, den wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann gehört hat, das sind die sogenannten Komplementärfarben. Und zwar sprechen wir hier von den Kontrastfarben, im Prinzip, die sich im Farbkreis genau gegenüberliegen. Also bei Gelb ist es blau und bei Rot geht es so ein bisschen ins Grünliche rüber. Also auch da kann man so ein bisschen spielen, wobei man hier, wie gesagt, ziemlich harte Kontraste hat. Ja, dann gibt es den Farbdreiklang. Farbdreiklang ist im Prinzip, wenn man sich den Farbkreis vor sich legt und ein gedankliches, gleichschenkliges Dreieck auf diesem Kreis bildet. Dann hat man zum Beispiel, ich schrieb mir jetzt mal hier sowas zurecht, dann haben wir die Farbe Rot, die Farbe Grün und die Farbe Blau.
Das ja, dann hat man wieder die grüne Wiese, der blaue Himmel und die rote Telefonzelle.
Genau, prima. Also Großbritannien.
Auf geht's, alle mal
hin. Eignet sich hervorragend für solche Experimente. Ja, wie gesagt, wir werden da in diese Harmonien noch tiefer eintauchen, aber jetzt, um sich zunächst mal mit dem Thema zu befassen, dass man maximal drei Farben in das Bild reinbringt, würde ich das hierbei zunächst erstmal belassen und dann den Tipp geben, vielleicht zwei Farben plus weiß, zwei Farben vielleicht plus schwarz oder irgendwo in eine Halle, in der eben nur schwarze und weiße Farben vorkommen und irgendwo knallig raus die Michaelsche rote Telefonzelle auftaucht oder Erdfarben plus eine kräftige Farbe. Das ist wieder auch so ein Stück das Thema, den Blick leiten. Und zwar mit dieser dritten Farbe, die so ein bisschen raussticht, könnt ihr versuchen, eben dieses Subjekt im Bild genau zu definieren.
Ja, praktisch auch ein Highlight zu setzen, was den Blick dann automatisch dorthin zieht.
Genau. Ne? Das, was wir im Prinzip in den letzten Folgen auch schon beschrieben haben, also dass der Blick nicht umher wird und das Auge ein bisschen geführt wird auf dem Bild. Aber wie gesagt, das ist eine nette Möglichkeit, um das Ganze mal zu trainieren. Und was die Farben und die Harmonien angeht, da werden wir sicherlich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Dann auch wahrscheinlich wieder mit Stefan. Und dann ist es doch so, dass wir unseren gesammelten Wortschatz, wollte ich gerade sagen, aber unsere Erfahrung einfach zusammenwerfen und euch dementsprechend das Beste, eine Zusammenfassung der ultimativen Vorschläge, wenn man so sagen kann, mir fehlen gerade die Worte.
Das ist auch so ungewohnt, dass man sich nicht gegenüber sitzt. Normalerweise schmeißen wir uns an dieser Stelle auch mit Gummibärchen oder machen blöde Witze über die Stirnlampen.
Genau, musste ich auch gerade denken. Also es ist tatsächlich so, jetzt das erste Mal eine Live-Schaltung ohne direkten Blickkontakt. Das heißt, man kann selber kein Zeichen geben, dass man kurz mitreden möchte oder auch noch eine Ergänzung mit anbringen kann. Und dementsprechend kann es hier sein, dass wir jetzt dementsprechend im Reden ab und zu mal überlappen, weil es tatsächlich so ist, dass wenn uns eine Idee kommt, wir die dann dementsprechend auch sofort einbringen. Naja, okay. Wir gehen einfach, glaube ich, mal weiter. Ne?
Ja, Michael, gut. Du hast mir neulich eine Mail geschrieben und hast dich mit dem digitalen Bilderrahmen ein bisschen näher befasst. Das fand ich total spannend. Und erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist.
Ja, also digitaler Bilderrahmen. Selber kommt es eigentlich der Ursprung darin, dass zu Weihnachten gab es bei uns zufälligerweise zwei digitale Bilderrahmen. Einen habe ich meiner Frau geschenkt, einen meiner Frau mir, unabgesprochen voneinander. Hatten wir beide dann. Ja, beide einen Bilderrahmen auch noch der gleichen Marke, allerdings unterschiedliche Modelle. Ja, und dann habe ich beim Kauf des Bilderrahmens für meine Frau festgestellt, hey, es gibt ja nicht nur die normalen Bilderrahmen, über die wir auch gar nicht so viel berichten wollen, die eigentlich eine Speicherkarte brauchen, egal ob SD oder CF, wie auch immer, und dann die Bilder also dieser Karte
digitaler
abspielen.
Digitaler Bilderrahmen, vielleicht nochmal, das sind diese kleinen, im Prinzip bilderrahmenförmige Bildschirme, die eben mit so einer Speicherkarte bestückt werden und an dem man sich quasi die Bilder anschauen kann, beziehungsweise hinstellen kann und die den Vorteil haben, dass die Bilder dann eben wechseln.
Genau, so ist es. Also die Alternative zum herkömmlichen Bilderrahmen, in den eigentlich ein Bild oder eine Collage vielleicht hineinkommt, aber was dann halt dauerhaft immer das gleiche Motiv darstellt. Dann haben wir hier den digitalen Bilderrahmen, der einfach flexibel ist. Man kann ja die Darstellungsdauer, den Bildwechsel, alles soweit vorgeben. Stellenweise auch die Helligkeit, beziehungsweise da kommen wir dann in die Unterschiede der verschiedenen Modelle, ob da einer mal etwas heller ist oder dunkler, wie die Darstellungsqualität ist, aber so vertiefen wollen wir es gar nicht. Ich würde sagen, wir bleiben heute mal bei den Basics, denn es liegt darin, ich wollte eigentlich einen Bericht über verschiedene Bilderrahmen, die eine Zusatzfunktion haben, das heißt, die entweder mit WLAN oder Wi-Fi oder UMTS bestückt sind. Dazu kam, ich habe verschiedene Hersteller angerufen. Wir wollen drei Produkte an für sich vorstellen. Eins ist von Philips, wir können schon sagen, eins von Pixstar und eins von T-Mobile. Ich habe dann angefangen, die verschiedenen Hersteller anzurufen und habe mit ihnen noch verschiedene technische Feinheiten besprochen, die so aus den Produktbeschreibungen nicht zu ersehen waren. Und siehe da, nach der Vorstellung von Fotopodcast und dem Projekt, das wir vorhaben, war doch einer der drei Hersteller so nett, uns einen Musterrahmen zuzuschicken. Dieser Musterrahmen kam leider heute Morgen erst an. Ich selber bin im Skiurlaub. Stefan hat ihn entgegengenommen, konnte ihn aber noch nicht testen. Wir möchten ihn dementsprechend erst auf Herz und Nieren testen. Für Philips haben wir ein ähnliches Modell. Das können wir auch dementsprechend, was die technischen Eigenschaften betrifft, auch auf Herz und Nieren testen. Und wir haben auch eine mögliche Kontaktadresse, wo wir den T-Mobile-Rahmen bekommen, sodass wir euch tatsächlich zum ersten Mal einen umfassenden, wirklich nicht mehr theoretischen, sondern praktischen Bericht und Vergleich zur Verfügung stellen können über drei digitale Bilderrahmen mit Zusatzfunktion WLAN oder UMTS.
Genau, das ist diese sehr coole Sache, dass sich im Prinzip die Oma irgendwo auf den Schrank stellen kann und das Bild vom Enkel wird dann automatisch aktualisiert oder so.
Ja, das ist, da gehe ich doch mal ganz kurz in so die, ja, verschiedene Möglichkeiten hinein. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, bei einem der Bilderrahmen die Bilder per E-Mail zu versenden, denn der Bilderrahmen selber hat eine eigene E-Mail-Adresse. Und so ist es dann tatsächlich, dass, ja, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist und sagst, hey, ich will Stefan und Michael mal die Nase langziehen, weil hier ist ein ganz toller Strand und das Bild, das ich davon gemacht habe, ist noch viel besser und erst die Frauen, die da drauf zu sehen sind. Dann schicke ich den jetzt mal, dann gehst du einfach irgendwo in ein Internetcafé, schickst uns per E-Mail dieses Bild und es erscheint dann auf dem Bilderrahmen. Eine andere Alternative gibt es dann von, ja, also wir machen jetzt hier noch keine direkte Herstellerzuordnung von einem anderen Hersteller. Da ist eine Handykarte im Rahmen integriert und da werden die Bilder per MMS, allerdings kostenpflichtig, an den Rahmen geschickt. Und so kann man dann auch von überall her die Bilder entweder direkt vom Handy oder auch hier über ein Internetportal an den Bilderrahmen schicken. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Also abends gehen die Großeltern ins Bett und am nächsten Morgen, wenn sie wach werden, haben sie ein neues Bild vom Enkel auf dem Bildschirm.
Ja, das
Über.
klingt sehr, sehr cool, aber ich habe jetzt vorhin schon so die ganze Zeit gedacht, Bilderrahmen mit eigener E-Mail-Adresse, die Technik wird echt immer bekloppter.
Ja.
Aber bestimmt, also es hat was.
Ja,
Sehr,
also
sehr
ich finde es ganz
spannend.
spannend. Ich habe jetzt
Sehr
selber einen Neffen,
spannendes
der ist knapp
Thema.
ein halbes Jahr alt. Und von dem kleinen Kerl, der macht eigentlich, man muss wirklich sagen, ein ganz, ganz goldiges Kerlchen, der macht eigentlich nichts außer lachen. Und der strahlt, sobald er eine Kamera sieht und der guckt auch dann direkt in die Kamera rein. Natürlich will er am liebsten reinbeißen und will sie auch gleich greifen. Und von dem kleinen Mann gibt es halt dementsprechend viele Bilder. Und mein Vater, in dem Fall Opa des kleinen Kerlchens, hat bei uns den digitalen Bilderrahmen gesehen und möchte seitdem unbedingt einen digitalen Bilderrahmen. Er will nämlich Bilder von seinem Enkelkind dort drauf haben.
Eine schöne Überleitung von dem digitalen Bilderrahmen zu dem Motiv darauf. Hatte letzte Woche ein Fotoshooting mit einem Hund und dessen Herrchen. Das war eine besonders lustige Sache, hatte ich bislang so noch nicht gehabt. Aber ich hatte mir zuvor schon etliche Ausstellungen mit Hunden angeschaut und das Thema hat mich schon fasziniert, also, weil ich finde, man kann Tiere auf eine Art und Weise fotografieren, die wirklich faszinierend ist, in der auch der Charakter des Tieres rauskommt und so die ganze Art des Hundes fand ich schon sehr faszinierend. Insofern hat mich das besonders gefreut, mal so ein Shooting zu machen. Und
Ja, weil es ja nicht so einfach gestaltet, kann ich mir vorstellen, denn nicht jedes
genau,
Tier ist ja auch
und da
gleich.
waren dann eben viele Fragen, wie gestalten wir das aus? Und ja, wollte ich jetzt einfach mal so einen kleinen Bericht dazu geben. Was wir im Vorfeld gemacht haben, was sich eigentlich auch als gut erwiesen hat und wo es ein paar Probleme vielleicht gab, wo man drauf achten muss. Und ja, wie gesagt, das war ein Hund in dem Fall. Gibt es ja zunächst erstmal diese große Diskussion, blitzt man oder blitzt man nicht? Ich glaube, da wollen wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, weil wenn wir jetzt von Tieren allgemein sprechen, dann müssten wir das jetzt wirklich runterbrechen auf, ja, auf den Sittich oder auf... Wobei, da hast du, glaube ich, auch Erfahrung gesammelt.
Ja, gut, das stimmt. Wir haben zu Hause einen Nymphensittich mit dem Namen Parsival. Ein kleines, munteres Kerlchen, allerdings schon 20 Jahre alt. Kann aufgrund des Alters nicht mehr allzu weit fliegen. Meistens 10 cm auf gleicher Höhe. Ab dem Moment geht es langsam, aber sicher bergab und er landet irgendwo auf dem Boden. Und während eines Fotoauftrags zur Produktfotografie hatte ich meine Blitzanlage aufgebaut. Er guckte schon ganz erschrocken, als ich dementsprechend die große Box aufbaute. Und als es dann losging mit dem Blitzen, hat er es tatsächlich geschafft, weiter zu fliegen als normal, denn er hat sich durch das Blitzen erschrocken. Also es hat sich herausgestellt, dass es wesentlich besser und einfacher war und auch, ich denke mal, besser für das Tier selber, mit Dauerlicht zu arbeiten. Denn hier ist es so, dass er sich an die Helligkeit gewöhnt, dass er sich nicht mehr erschreckt, da es kein, ja, durch den Blitz ausgelöste Helligkeitszuwachs gibt, sondern alles immer gleich bleibt. Ja, aber er hat erstaunliche Leistungen gezeigt durch den Schreck. Er ist weiter geflogen als sonst, immerhin.
Ich hoffe, es hören keine Tierschützer zu.
Ja gut, also er wurde nicht dazu gezogen.
Das wäre auch mein erster Tipp, um so allgemein zu sagen, die tierfreundlichste Variante ist sicherlich das Dauerlicht. Und das im Bereich des Kaltlichtes, wo es einfach... Es gibt ja auch noch das Bauleuchtenstudio, das haben wir auch noch auf unserer Liste, was wir euch vorstellen möchten. Mhm. Also ihr seht, wir haben schon eine große Liste geschrieben, die wir langsam und kontinuierlich abarbeiten. Aber die, wie gesagt, die tierfreundlichste Variante ist sicherlich das Dauerlicht. Im Falle des Hundes, und das kann ich auch von anderen Fotografen sagen, weiß ich, dass das jetzt kein Problem für den Hund war. Also er hat jetzt nicht irgendwie irritiert geguckt oder hat sich irgendwie ablenken lassen. Das schien für ihn okay gewesen zu sein. Wir hatten das so abgesprochen, dass das Herrchen mit dem Hund zunächst erstmal draußen eine größere Runde Gassi gegangen ist als sonst, so dass der Hund jetzt nicht im Studio selber noch einen größeren Bewegungsdrang hat, sondern schon ein bisschen müde war. Und ja, dann war auch ein bisschen mehr Ruhe einfach in der Sache drin.
Ihr habt aber auch darauf geachtet, dass der Hund sein Geschäft schon verrichtet, vor dem Shooting, nicht während dem Shooting, oder?
Darauf habe ich sehr geachtet, ja. Nein, Quatsch. Also ich gehe mal davon aus, dass bei dem Spaziergang das schon alles mit drin war. Aber es war eine sehr lustige Sache, wie gesagt. Worauf es auf jeden Fall ankommt, ist, dass ihr euch mit dem Tier auf eine Ebene begebt. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon in Sachen Kindern gehabt, wo es ebenso darauf ankommt. Weil es bringt jetzt einfach nichts, dass man das Tier von oben her rapp fotografiert und ja, so die Perspektive, die man normal hat. Setzt euch wirklich oder legt euch auf die gleiche Ebene und versucht da Bilder zu schießen. Dann, wenn ihr Hund und Herrchen beide zusammen ablichten möchtet, schaut, dass beide wirklich gut ausgeleuchtet sind. Bei Menschen setzt man ja meistens noch ein Spitzlicht so auf die Haare, damit die Haare besonders noch zur Geltung kommen. Das gilt für Hunde im Prinzip auch.
Hat also, ja auch Haare.
Jo. Und das sehr weit verbreitet.
Ja, das stimmt.
Ja, also hierauf ist einfach zu achten, dass das Fell des Hundes, gerade wenn es ein dunkler Hund ist, einfach nicht untergeht. Ja gut, also, dass das nicht so im Schwarzen absäuft, und das kann eben bei einem einfachen Beleuchten mit einer Softbox oder so leicht passieren. Deswegen bringt wirklich nochmal irgendwo so ein Seitenlicht, dass ihr so das Fell noch ein bisschen besonders rausarbeitet. Also das macht wirklich Sinn.
Ja gut, das Fell hat ja dann auch beim gesunden Tier vor allem dann einen ganz natürlichen Glanz auch. Und ja, den Geltung zu bringen, ist natürlich dann wirklich ein Highlight auf dem Bild.
Das ist natürlich eine Sache, auf die man auch achten sollte, die man unbedingt vorher ansprechen sollte. Gerade bei dieser Witterung. Die waren, wie gesagt, vorher Gassi gehen. Danach ist erstmal Fellpflege angesagt. Und vor allen Dingen, der Weg zum Studio sollte nach Möglichkeit irgendwie, also entweder sollte der Weg wirklich von Schnee freigeräumt sein oder wenn der Hund klein genug ist, getragen, wie auch immer. Also dass er sich draußen nicht jetzt noch das Fell irgendwie einsaut. Also dass das Fell wirklich auch in einem gepflegten Zustand, will ich mal sagen. Also dass es wirklich, dass der Hund sauber in der Studie kommt, weil so ein Dreckspatz dann zu fotografieren.
Ja, am besten, wenn er richtig schön nass ist.
Aber das ist eben was, wo der Besitzer vielleicht zunächst erstmal nicht drauf achtet und dann nachher einen Schreck kriegt, wenn er dann da ist. Also sprecht das einfach vorher ab.
Gut, das Ganze heißt aber dann auch, dass das Ganze dementsprechend zeitintensiv sein kann. Und man muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass es wirklich etwas länger dauert als ein herkömmliches Shooting mit Menschen zum Beispiel. Das kann ja zeitintensiv sein, aber bei Tieren, man kann ja schlecht abschätzen. Das
würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so sagen. Meinst also du? Wir hatten, die Vorbereitung ist auf jeden Fall zeitintensiv, aber das ist einfach eine Sache des Herrchens. Also sprich das Gassi gehen und vielleicht nochmal irgendwie Fell sauber machen und sowas. Aber das Shooting an sich sollte man auch einfach nicht zu lange machen, weil dann einfach auch, man sollte es nicht zu lange ausreizen. Also der Hund ist dann irgendwann auch, wie das bei Kindern auch ist, da ist irgendwann so eine Zeit, wo man merkt, jetzt geht es einfach nicht mehr.
Das hatte ich auch gemeint, einfach die Vorbereitung bis zum Ende des Shootings, dass alles in allem dann zeitintensiv sein kann.
Wir hatten so, mit Pausen und allem drum und dran, waren wir eine Stunde im Studio gewesen und haben eine Stunde Fotos gemacht. Das war wirklich mehr als ausreichend gewesen. Ja, und dabei unbedingt drauf achten, also normalerweise bei einem Shooting haben wir immer irgendwie noch im Hintergrund ein bisschen Musik laufen, damit so ein bisschen eine lockere Atmosphäre ist. Das ist natürlich bei einem Tier absolut No-Go. Versucht dann absolut reizarmes Setting zu schaffen. Auch nicht zu viele Leute im Studio. Und achtet darauf, wer den Hund anspricht. Also ihr müsst natürlich irgendwie im Kontakt mit dem Tier sein. Sprich, entweder wenn es jetzt nur das Tier aufgenommen wird, dann sollte sich das Herrchen hinter euch befinden und das Tier ansprechen, sodass der Blick in die Kamera geht. Also dass der Hund wirklich auch zu euch schaut. Oder je nachdem, wie ihr es halt ablichten sollt. Dann gibt es auch so ein sieht ein bisschen gemein aus, der Trick, aber so wie man es früher so aus den Bugs Bunny Filmen kennt, dieser Angeltrick mit der Möhre, dass man sich im Prinzip ein Leckerli nimmt und das so ein bisschen irgendwie vor den Hund hält, außer Sichtweite der Kamera oder des Bildausschnittes. Und da die Bewegung des Hundes im Prinzip auch ein Stück weit entweder darüber leitet oder nachher dann auch Belohnungen gibt. Das sind so ein paar Tricks im Prinzip. Jeder Hund hört auch auf verschiedene Kommandos, die es irgendwo gibt. Darüber kann man sich im Vorfeld ein bisschen austauschen, weil da gibt es dann doch immer irgendwelche spannenden Sachen, die jeder Hundehalter dann ein bisschen anders macht. Und da vielleicht so ein bisschen den Kopf dabei verdreht oder so. Und da kommen auch ganz spannende Sachen raus. Und versucht dann diese Kommandos dann auch selber zu machen, wenn das Herrchen mit auf dem Bild ist. Das heißt, dass ihr fotografiert oder jemand noch hinter euch steht und dass einer wirklich nur den Hund anspricht und versucht, die Situation zu leiten. Trickreich sind dann einfach auch Laute so aus der Tierwelt, dass man sich irgendwie da so in diese Ebene begibt und da so die Kommunikation mit dem Hund sucht. Das ist eine ganz lustige Sache, wenn man dann auch zuschaut. Also das sieht schon ziemlich bescheuert aus. Aber es macht wirklich einen irrsinnigen Spaß. Also das war echt ein sehr lustiges Shooting.
Wie lange warst du mit dem Tier selber zusammen, dass das Tier die Chance hatte oder die Zeit, sich ein wenig an dich zu gewöhnen? Sprich an deine Stimme. Es ist dann doch ein anderer Klang als vom Herrchen selber, denke ich mir mal. Auch ein anderer Geruch.
Wie gesagt, also wir waren zusammen eine Stunde im Studio. Und
gut, aber vorher schon mal draußen, oder?
ich habe den Hund vorher einmal gesehen, das kann man jetzt nicht wirklich als eine Eingewöhnungszeit sehen. Das war wirklich nur ganz kurz.
Gut, und das ist wirklich ein super zeitlicher Rahmen, muss ich sagen, top.
Das war wirklich gut, ja. Das fand ich, aber es war, wie gesagt, meines Erachtens hätte es man in dem Fall jetzt auch nicht länger ausreizen sollen.
Gut, ich denke, aber, das Tier wird dann auch irgendwann unruhig.
Aber da kommt es einfach wirklich auch drauf an, wie das, ja, wie die Kommunikation auch mit dem Herrchen ist. Also, dass man eben im Raum klar kriegt, wer spricht den Hund an und auf welche Weise. Und das Herrchen sitzt quasi daneben und ja, ist ja für den Hund auch nochmal beruhigend zu wissen, dass das Herrchen auch da ist und dass das alles in Ordnung ist im Prinzip. Man sollte natürlich darauf achten, dass es hier um schnelle Bewegung geht. Also es kann natürlich jetzt irgendwie was passieren, was ein super Bild nachher geben würde. Und insofern seid immer bereit und seid auch bereit, diese Bewegung aufzunehmen. Das heißt, kurze Belichtungszeiten sind im Studio ja sowieso gegeben, aber wenn man es jetzt mal auf irgendwo auf das Fotografieren im freien Feld sozusagen überträgt, dann ist da auch wichtig, einfach kurze Belichtungszeiten zu nehmen, damit das nicht verwischt oder verwackelt. Ja, und dann gilt es natürlich draufhalten, fotografieren, knipsen. Macht wirklich so viele Bilder, wie es nur geht. Weil es gibt so viele Situationen, seid einfach immer bereiter, irgendwo drauf zu drücken. Und vor allen Dingen, das ist, denke ich, einfach eine Grundregel für das Fotografieren im Studio, macht euch mindestens 3 Posen oder 3 Settings, habt die einfach in der Rückhand, die ihr aufbauen wollt oder die ihr aufbauen könnt, sagen wir es mal so, dass ihr da nicht zu lange am Überlegen seid. Also 3 Positionierungen, vielleicht von Herrchen und Hund, die müsst ihr im Kopf haben und alles andere darum ist im Prinzip, ich nenne es jetzt mal die Kür, das, was spontan entsteht und wo oftmals auch die besten Bilder entstehen. Auch hierbei war es so, dass dann spontan ein paar Aufnahmen bei rausgekommen sind, die wirklich auch mit zu den Besten gezählt haben. Wo wir dann irgendwie Nasenvergleich gemacht haben. Oder dann nochmal eine High-Key-Aufnahme gemacht haben und beide Köpfe irgendwie nur so nebeneinander waren. Das waren dann so spontane Sachen. Aber damit ihr auch selbst sicher seid, macht wirklich vorher, seid euch sicher, was ihr macht.
Ach, klingt richtig gut. Und ich denke, je besser du vorbereitet bist, umso schneller ist es jetzt dann auch umzusetzen.
Ja, aber wie gesagt, das ist eine Regel einfach für jedes Shooting im Studio, die man beherzigen sollte.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja, gut. Ich weiß nicht, an der Stelle, denke ich, könnten wir das Thema vom Tier mal kurz wieder zurück zum Menschen holen. Ich will mal ganz kurz einklinken. Wir haben in der letzten Folge aufgrund der Anregung von Tanja einen Vergleich der 40D und 50D gemacht. Sie selber hat uns auch eine ganz liebe E-Mail geschrieben und sich dafür bedankt. Daraufhin habe ich sie nochmal kurz angesprochen und dann gefragt, ob sie vielleicht noch irgendwelche Ideen oder Anregungen hätte, was wir verbessern könnten oder welche Themenbereiche sie vielleicht vermisst. Sie war so nett, hat mir auch geantwortet. Erstmal dafür wieder vielen lieben Dank. Nur ich möchte das jetzt dafür nutzen, einfach mal alle anderen Hörer auch anzusprechen und aufzufordern, wenn euch etwas gefällt, Lob nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Wenn euch etwas nicht so gefällt, sind wir auch für Kritik offen. Aber wenn ihr etwas vermisst, wenn ihr euch etwas wünscht, Marek hat vorhin schon unsere Liste angesprochen, was da noch so draufsteht und was noch kommt in der nächsten Zeit. Wir nehmen da gerne was auf. Wir können es nicht immer von einer Folge zur nächsten umsetzen. Wir bemühen uns aber darum und sind wirklich dankbar, wenn wir von euch Feedback bekommen, wenn wir wissen, ob wir es richtig machen, ob wir es falsch machen, was wir für euch noch dementsprechend in Erfahrung bringen können, was für Tipps euch wirklich interessieren. Tut uns den Gefallen, schreibt uns eine E-Mail. Wir versuchen zu antworten. Wir bemühen uns darum, das umzusetzen und ihr werdet auf jeden Fall über kurz oder lang ein Ergebnis dazu von uns hören.
Ja. Genau. Da vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis. Wir hatten ja das letzte Mal schon gesagt, unser Kommentarfeld ist momentan leider außer Gefecht gesetzt. Wir wissen auch mittlerweile, warum.
Ja.
Müssen dann noch ein bisschen HTML-mäßig der ganzen Sache zur Leibe rücken. Das wird dann aber demnächst gut wieder funktionieren und solange könnt ihr uns weiterhin E-Mails schreiben an info@fotopodcast.de.
Genau, jo. So. Und, ja, heute ist es so, mit der Fotolocation kommt unser Marek und ich muss ab und zu mal kurz intervenieren, damit er nicht so lange redet, weil wir kennen ihn schon sehr lange und wir wissen, wenn er erstmal anfängt, hört er nicht mehr auf. Nein. Ich mache einfach
meinst,
nur ganz
du
kurz.
Du jetzt hier die Sprüche reißen, nur weil ich dich nicht mit irgendwas beschmeißen kann oder vom Sitz reißen kann.
Genau, ich habe heute keine Angst. Ich habe heute keine Angst vor dir. Nein, nein. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Man muss dazu sagen, Marek, Stefan und ich, wir kennen uns schon seit wirklich vielen Jahren und wir haben schon einiges miteinander erlebt. Und dementsprechend können wir ab und zu uns diese Sprüchlein erlauben und hoffen, ja, dass euch unser Lachen dementsprechend auch ein bisschen ansteckt und ihr dementsprechend ab und zu mal mitschmunzeln könnt. Gut, aber nein, ja. Im Endeffekt will Marek uns was erzählen über ein Ländchen, das ich bisher eigentlich nur daher kenne, dass ich ganz, ganz viele Grenzwechsler kenne, die an den Tankstellen anhalten, um Kaffee zu kaufen, weil er da damals besonders günstig war. Und auch nur sagen kann, dass ich ansonsten wirklich so gut wie gar nichts weiß. Und wenn ich mich nicht täusche, war dieses Ländchen Luxemburg. Ja, Marek, jetzt bin ich gespannt, was du uns denn zur Winterzeit in Luxemburg berichten möchtest.
Ja, zunächst mal Luxemburg habe ich eigentlich auch erst über einen Fototermin dort vor Ort kennengelernt. Ja, durfte ich dort direkt in der Stadt Luxemburg im letzten Sommer machen. Und wir haben dann gleich so das ganze Wochenende dran gehangen und haben uns so die Gegend dort angeschaut und Fotos gemacht. Und das Faszinierende finde ich an Luxemburg, dass es sowohl modern als auch historisch ist. Wo es mich auch wieder so ein bisschen an meine Heimatstadt Berlin erinnert. Historisch insofern, die erste Festung hatte ein gewisser Graf Siegfried im Jahre 963 bereits errichtet und das auf dem Bockfelsen. Und das macht, finde ich, diese Stadt so reizvoll. Wenn man darauf zuläuft, es ist wirklich dieser alte Kern von Luxemburg, steht eben mitten auf so einem großen Felsen. Das hatte eben den Hintergrund, dass es früher einfach eine Festung war und eine der stärksten Festungen überhaupt hier so in der im Norden und hatte deshalb auch den Beinamen bekommen, Gibraltar des Nordens. Oh. Man kann dort zum Beispiel auch die Bock-Kasematten besichtigen. Da muss ich jetzt mal aufpassen, wie man es ausspricht, weil Luxemburg glänzt mit drei Amtssprachen. Das ist einmal Letzeburgisch, Deutsch und Französisch, wobei ich jetzt dort feststellen musste, dass Französisch eigentlich das meistgesprochene ist.
So ging es mir auch schon. Einmal war ich auch schon in Luxemburg und hatte da mein Problem mit Französisch. Aber gut, man lernt dazu.
Also da sollte man sich wirklich bewusst sein, dass man zumindest vielleicht ein paar Bröckchen auf Französisch hinbekommt. Ja. Ja,
vielleicht bin wir in der nächsten Serie mal einen kleinen Basiswortschatz auf Französisch mit rein.
Also Luxemburg hat, finde ich, eine, ja, eine besonders schöne Altstadt. Die ich war jetzt im Sommer da gewesen, aber ich stand so an einer Stelle gegenüber des Viaduktes oder gegenüber dieses Bockfelsens in der Nähe von einem, so einem langgezogenen Viadukt. Und also wer dort ist, der kann sich dann ein Bild davon machen, von dieser Beschreibung. Und von dort aus kann man runterschauen auf die Altstadt von Luxemburg. Und die ist wirklich direkt an den Felsen rangebaut. Also die Häuser grenzen so richtig mit an den Felsen und die Dächer laufen so ja, versetzt in den Felsen rein, das sieht total faszinierend aus und gleichmäßig oder gleichermaßen auch beängstigend, wenn man überlegt, dass da vielleicht auch ein paar Brocken irgendwann mal runterfallen. Aber so der erste Gedanke, der mir kam, als ich da stand, war, mein Gott, wie muss das im Winter aussehen? So zur Weihnachtszeit, wenn das alles unten noch beleuchtet ist. Das muss ein Bild sein, Wahnsinn. Und wir waren dann dort geblieben bis so in die Abendstunden hinein und du kannst dort wirklich richtig schöne Nachtaufnahmen machen. Luxemburg wird von allen Seiten irgendwo angestrahlt, auch die Altstadt unten oben, der der Teil auf dem Bockfelsen selber, die ganzen Kapellen und Kirchen. Also es ist ein faszinierender Anblick. Gegenüber gibt es die Quirinus-Kapelle. Die ist direkt in den Felsen, naja, nicht nur reingebaut. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Einheit aus der Kapelle, die so in den Felsen mit reinläuft. Das sieht sehr spannend aus. Hat auch eine Sage auf sich, also aus diesem Felsen entspringt eine Quelle, dem eine heilende Wirkung zugesprochen wird. Also wer was für sein Augenleiden tun will, der ist dann vielleicht auch da aufgehoben.
Ja, daher gibt es in Luxemburg gar nicht so viele Augenärzte, denn
Ja.
wir haben ja ihre Quelle.
Ja.
Ja, gut. Jetzt haben wir viel über die Stadt gehört, über den Aufbau der Stadt selber. Wie ist
Genau.
es denn ansonsten mit kulturellen Gütern?
Ja, es gibt ein super spannendes Museum, ein Kunstmuseum, Musée des Arts. Das ist, jetzt haben wir hier wieder eine Parallele zu Berlin. Das hat der Architekt I.M. Pei konstruiert. Der hat auch in Berlin das Deutsche Museum, den Anbau davon, das Deutsche Historische Museum, hat er entworfen. Und das hat eine sehr, sehr moderne Architektur. Also das sieht wirklich auch sehr spannend aus. Also gerade dieser Kontrast zwischen dieser Architektur und dem alten Teil von Luxemburg, das ist eine sehr spannende Sache. Wenn man in die Innenstadt selbst reingeht, die hat mich so ein bisschen an Edinburgh erinnert. Also ja, sehr historische Innenstadt, voll von kleinen Lädchen und Kneipchen, die man da, also Gaststätten, in die man reingehen kann. Hat was.
Das klingt gut. Das klingt sowohl. Also ich denke mal, Luxemburg hat wirklich den Riesenvorteil. Es hat eigentlich für jeden was. Egal, ob es jetzt wirklich ein ambitionierter Fotograf ist, der sagt, hey, ich suche mal den krassen Kontrast zwischen Moderne und Historie, ob man eigentlich einfach mal sagt, hey, wir gehen mal wirklich was Schönes, Leckeres essen. Also man kann sich dann dementsprechend im Museum innen und außen von verschiedenen ja, Stilrichtungen dementsprechend faszinieren lassen. Man hat eine super schöne Altstadt dementsprechend, die auch eine ganz, ganz tolle Struktur mit Sicherheit auch bietet. Wenn ich jetzt mal so denke an Städte, die ich kenne, gut, Madrid, klar, da bin ich groß geworden, aber ich kenne natürlich auch viele, viele andere, in denen ich unterwegs war. So Altstädte haben halt einfach was mit kleinen Gassen und Häuserchen. Und wenn dann, wie du gerade sagst, in der Innenstadt die Geschäfte so schön aneinander noch sind, ach, das ist so richtig was zum Bummeln, das ist was zum Fotografieren, das ist einfach mal zum Wohlfühlen.
Ja, und was ich schön finde, es ist halt so direkt eigentlich um die Ecke. Es ist von Koblenz oder Trier, glaube ich, irgendwie gerade mal eine Stunde entfernt. Man kann es irgendwie noch mit Natur an der Mosel oder so entlang verbinden. Es ist wirklich, ja, es ist eine Reise wert. Das, ja, das war unser Fotolocation-Tipp für heute. Und damit sind wir mit unseren Themen heute auch schon durch. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir wieder komplett und können euch ein bisschen dann auch schon über den digitalen Bilderrahmen erzählen.
Ja, dann mit allen Einzelheiten und dann gibt es auch wieder ein PDF mit einer genauen Gegenüberstellung der verschiedenen Leistungsmerkmale der unterschiedlichen Produkte. Und ja, ihr seht, wir arbeiten an wirklich vielen, hoffentlich interessanten Themen für euch und freuen uns natürlich auf die nächste Folge und natürlich auf eine rege Zuhörerzahl.
Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Skiurlaub. Genieß die Zeit, erhol dich gut. Und an Stefan an der Seite auch nochmal gute Besserung.
Ja, von uns beiden.
Und wir hören uns dann wieder alle in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut und
Ja,
tschüss.
genau. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.